Herzlich zum heutigen Kepler-Salon. Ich freue mich, dass mal wieder viele von Ihnen gekommen sind, Treue und Neue, die zum ersten Mal in den Kepler-Salon gefunden haben, aber auch einige, die immer wiederkehrend sind. Und das ist für mich ein besonderes Vergnügen. Und ein ganz besonderes Vergnügen ist es für mich zunächst, dass ich Irene Andesner sehr herzlich als Gast heute Abend begrüßen kann. Ja, zum heutigen Abend. Es ist ein besonderer Abend für mich, auch ein schwieriger Abend, gebe ich gerne zu, weil wenn man damit konfrontiert ist, dass man von den ca. 96.500 schönen Linzerinnen mindestens 111 oder etwas mehr heute Abend hier zu Gast hat und auch ein paar schöne Linzer sind dabei, dann ist es gar nicht so einfach, durch diesen Abend zu steuern als Mann, als Gastgeber. Aber in aller Demut werde ich versuchen, dass wir im Gespräch dieser Fragestellung uns gut nähern können. Irene Andesner und ich kennen und schätzen uns seit einiger Zeit schon. Also wir sind keine jungen Bekannten, sondern auch keine alten Bekannten, aber doch immerhin schon ganz gut miteinander vertraut und bekannt. Deswegen duzen wir uns auch, falls Ihnen das auffällt, dass es nicht sozusagen eine alte Alt-68er-Attitüde, die ich da an den Tag lege, sondern beruht auf einer sorgsamen, aber schönen Annäherung, die sich da ergeben hat. Und wir machen es heute etwas anders, als Sie es aus dem Kepler-Salon gewohnt sind. Sonst steht ja oft am Anfang wird das Gespräch so organisiert, dass der Experte, die Expertin sozusagen ein Impulsreferat oder ein Input gibt. Da haben wir uns gemeinsam darauf verständigt, dass wir das so gar nicht wollen, sondern dass wir uns quasi öffentlich miteinander unterhalten und dann aber natürlich nach einiger Zeit, das werde ich dann hoffentlich gut timen, das Gespräch auch öffnen, sodass Sie Fragestellungen, Anregungen, Bemerkungen, Beobachtungen zu dieser Frage der schönen Linzerin, aber es geht natürlich heute Abend auch darüber hinaus, an Irene Andesner vor allem richten können. Einige von Ihnen werden hoffentlich bemerkt haben, dass dieses Projekt Schöne Linzerin nicht nur hier heute Abend im Kepler-Salon stattfindet, sondern dass es in der Stadt im öffentlichen Raum zu sehen ist, dass dem auch zugrunde liegt eine Ausstellung, die heute ihre Vernissage in der Galerie Brunhofer ganz in der Nähe hatte, ihre Finissage in der Galerie Brunhofer hatte. Stefan Brunhofer ist auch gerade gekommen. Und im Vorbeigehen oder beim Nachhausegehen werden Sie wahrscheinlich auch noch an der Galerie vorbeigehend einige Beispiele sehen können. So schnell wird dann die Finissage nicht abgeräumt, nehme ich an. Oder, Stefan?
Morgen.
Morgen. Also Sie können im Vorbeigehen außen in der Galerie Brunhofer eben das auch noch sehen. Aber es wird der Ausgangspunkt unseres Gesprächs sein. Zunächst aber, auch wenn das vielleicht ein bisschen Eulen nach Athen getragen ist, weil viele von Ihnen Irene Andesner kennen, will ich doch eben so zur Einleitung sagen, dass Frau Andesner leider keine gebürtige Linzerin ist, aber eine gebürtige Salzburgerin und ein intensives Verhältnis zu Linz hat. Das konnte ich jetzt schon in den letzten 3 Jahren eigentlich feststellen, weil sie oft hier war und auch eine gute und genaue Kenntnis der Stadt hatte und hat und sich vielleicht jetzt auch gerade erworben hat, dass sie bekannt ist als eine sehr vielfältig und international aktive bildende Künstlerin. Ihre Ausbildung in Salzburg und in Venedig genossen hat, lange auch in Deutschland gearbeitet hat, in Köln, in der Stadt eigentlich die, was bildende Kunst anbetrifft, lange und auch heute noch eine sehr wichtige und zentrale Stadt hat, aber zentrale Stadt ist, aber es gibt unzählige internationale Orte und Städten, wo Frau Andesner gearbeitet hat. Ich habe mich gestern auch noch mal vertieft, was ich schon mal getan habe, in dieses wunderbare Buch, das ich einmal hochhalte, I am Andesner. Dort finden Sie, und ich will das jetzt nicht aufzählen, weil es uns zu viel Zeit stehlen würde, eine ganz genaue und auch sehr lehrreiche und interessant zu lesende Übersicht über einige große Projekte, die Irena Andesner gemacht hat. Auf die kommen wir im Laufe des Gesprächs zu sprechen. Das sind Projekte, die eine große Wirkung und Bedeutung auch hatten. Auch im Kulturhauptstadtjahr in Graz 2003 hat Irena Andesner mit dem Sadomaso-Projekt, SM-Projekt, Venus im Pelz, einen Beitrag geleistet. Ein ganz wesentlichen Beitrag, auf den ich gerne zu sprechen kommen würde, ist die Beschäftigung mit Marlene Dietrich. Es gibt eine intensive Beschäftigung mit historischen Frauengestalten. Und wenn man so will, ist eines der ganz wesentlichen Bezugspunkte, um es in aller Kürze zu sagen, die Arbeit an dem Genre Selbstporträt, ausgehend von zunächst der Beschäftigung eben mit der eigenen Gestalt, mit dem eigenen Porträt, dann aber eben auch vor allem mit dem Rollenspiel, wenn man so will. Und das war das, was mich auch von unserer ersten Begegnung an sehr intensiv interessiert hat. Die Auseinandersetzung mit historisch prominenten, aber auch weniger prominenten weiblichen Persönlichkeiten im Laufe der Jahrhunderte, kann man sagen, aber bis auch in die Gegenwart hinein. Und dieses in andere Rollen hineinschlüpfen, das auch visuell, malerisch oder eben dann mit den moderneren Formen der bildenden Kunst, sprich mit Fotografie und Video umzusetzen, ist eine der großen Triebfedern sozusagen des Schaffens von Irena Andesner. Und letztlich hat das auch gemündet jetzt in dieses Projekt, was in Linz gerade zu sehen ist und stattfindet. Und das will ich gern auch als Ausgangspunkt für unser Gespräch nutzen, Irene, dass ich dich bitte, vielleicht ausgehend von diesem Projekt nochmal zu beschreiben, was hat dich motiviert zu dieser Auseinandersetzung mit der schönen Linzerin und was ist eigentlich die schöne Linzerin? Wo hast du da den Ausgangspunkt für deine Arbeit gefunden?
Ja, das war im Lentos. Ich habe eine Ausstellung besucht im Lentos und da hing ein Foto, ein postkartengroßes Foto, das die schöne Linzerin gezeigt hat, fotografiert vom August Zander, der in seinen Wanderjahren einige Jahre hier in Linz gelebt hat und er hat seine Lebensgefährtin fotografiert und das Bild die schöne Linzerin genannt. Das Foto hat mich so beeindruckt, dass ich dann recherchiert habe und festgestellt habe, dass also der Begriff die schöne Linzerin einige hundert Jahre alt ist, das auch in Reisebeschreibungen bereits aus dem 17. Jahrhundert findet man also die schöne Linzerin immer wieder als Metapher für die Linzer Frau, die besonders schön gekleidet ist und vor allem eine Goldhaube trägt. Und dann gab es noch einen Kupferstich, der ist also 100 Jahre Lentos. Vor dem Foto von August Zander entstanden und das zeigt eben auch eine Goldhaben tragende Frau und wird eben auch als schöne Linzerin bezeichnet. Ja, und auf Einladung dann der Stadt, dass ich mich mit Frauenpersönlichkeiten beschäftigen soll, die es in Linz gab und die also zu dem Bild der Stadt auch gehören, nämlich also für mich ist Linz eine sehr weibliche Stadt, auch immer mehr geworden bei meinen Recherchen, habe ich gedacht, ich beginne mit einer Ikonografie, einer Metapher, die nicht eine bestimmte Frau darstellt, sondern die eine Allegorie ist auf die Stadt und dachte mir auch vom Rhythmus der Zeit, also nochmal 100 Jahre danach, bedarf es einer Neuinterpretation und ich habe das also so angelegt, dass ich die Stadt auch gerne widerspiegeln wollte, eine Stadt, die leuchtet, die von innen heraus leuchtet. Alle Gebäude, die hier leuchten, sind also der Kunst gewidmet, sind daher weiblich, die Kultur, die Kunst. Und das wollte ich also umsetzen mit einer leuchtenden Goldhaube vor dem Lentos sitzend, mit dem Hintergrund dieser leuchtenden Fassade.
Ich finde das wirklich einen besonders bemerkenswerten Zugang, weil auf die Idee, dass Linz, wie du sagst, eine weibliche Stadt ist, kommt man, glaube ich, wenn man sich vielleicht, ich als Mann, dieser Stadt nähert, erstmal offen gestanden nicht. Mhm. Weil Vieles, was diese Stadt geprägt hat in der Vergangenheit und in der Gegenwart, ist ja beispielsweise mit dem Begriff Arbeit verbunden. Mhm. Und auch gerade Industriearbeit und sowohl die Schattenseiten als auch die heutigen positiven Seiten dieser Stadtentwicklung erscheinen so auf den ersten, aber vielleicht eben etwas oberflächlichen Zugriff, so dass man denkt, eine sehr männliche Stadt. Und wenn man schaut, auch wie die Stadt regiert ist, dann ist obendrein nochmal der Eindruck, es ist eine männliche Stadt. Das Land Oberösterreich hatte Mühe, überhaupt eine Frau zu finden, sage ich mal so salopp, die ein politisches Amt an der Spitze wahrnehmen will und wird jetzt oder auch ist das so erfolgt. In der Stadt ist das ein bisschen anders, aber wenn man so etwas hinter die Kulissen schaut, merkt man doch auch, dass, sagen wir mal, nach wie vor eigentlich so die Stadt politisch eher männlich geprägt zu sein scheint. Trotzdem gibt es mehrheitlich natürlich Frauen in Linz. Also es gibt mehr Linzerinnen als Linzer. Ist es ein bestimmter Bereich, der mehr weiblich ist an Linz und andere nicht so?
Also ich habe festgestellt, weil ich ja in verschiedenen Städten gearbeitet habe und ich auch immer Netzwerke brauche, um also vorzubereiten, dass in Linz die Frauen also mir sehr geholfen haben. Mhm. Ja, also ich hatte unglaublich geöffnete Türen überall. Die Frauen sind sehr stark, haben großen Einfluss, auch auf ihre Männer. Also das ist schon eine Stadt, die von den Frauen auch bestimmt wird. Mhm. Und das zeigt sich vielleicht nicht vordergründig, aber so in meinem Erleben war das so.
Und dann finde ich, es ist eine neue Facette eigentlich, die sich damit erschließt und die vielleicht auch, sagen wir mal, etwas, was verborgen ist, stärker zutage befördert und die ja eine interessante Perspektive auch natürlich sein kann für für das zweite Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, sagen wir mal, auch als Herausforderung zu sagen, dieses Element oder diesen Diamant, diesen Stein zu schleifen und vielleicht mal wieder eines der Klischees, die über Linz existieren, ad absurdum zu führen oder ex negativo zu führen und etwas herauszukitzeln. Also insofern denke ich, ist das sehr interessant, ausgehend von diesem historischen Moment, eben dieser Fotografie, die dich inspiriert hat, diesem Projekt nachgegangen zu sein. Sollte man das nur alle 100 Jahre tun?
Vielleicht passiert es in 100 Jahren nochmal, ja.
Oder die Zeit, die sich ja für uns auch so subjektiv immer wieder schneller dreht, kann auch dazu führen, dass man das alle 10 Jahre überprüft jetzt, inwieweit diese Entwicklung.
Das können wir noch erleben.
Ja. Gehen wir ein bisschen auf deine künstlerische Arbeit, die wir natürlich nicht insgesamt beleuchten können, aber doch so ausschnittsweise etwas beleuchten können. Also ich habe gelesen und wir haben es auch in den Gesprächen festgestellt, dass der gewisserweise so ein starker Ausgangspunkt für deine künstlerische Arbeit zunächst mal tatsächlich die Beschäftigung mit dir selbst, also dass die Arbeit am Selbstporträt war. Es gibt ja auch ein sehr schönes Zitat vom Sloterdijk, der das etwas philosophisch schwierig, da kommen wir vielleicht auch noch drauf, auf diese Begriffsbestimmung fasst oder in diesem Satz fasst, vom Porträt zum Detrait. Habe ich dann auch nochmal drüber nachgedacht. Porträt, ja klar, das, was die Züge, die man trägt, ne, wenn man es sich vom Französischen ableitet, Trait, also der Trait ist der Gesichtszug. Und das Detrait ist dann in gewisser Weise eine Variation dazu. Aber vielleicht kannst du das einfach schildern nochmal, wie dieser Ausgangspunkt war, also die Beschäftigung mit deinem eigenen Porträt. Ich glaube, da hat der Spiegel eine starke Rolle gespielt auch dabei. Mhm. Und wie der Schritt war von vom Beschäftigen mit dir selbst als Porträt, als Selbstporträt zu der Fragestellung, dass du es übertragen hast dann auf die historische Recherche und du hast ja dann mehr oder weniger auch eine wissenschaftliche Arbeit angelegt. Wie kam das?
Ich habe Malerei studiert bei Malern, die also mit Porträt überhaupt nicht gearbeitet haben. Mhm. Also zuerst mal beim Max Weiler und bei Emilio Vedova und dann beim Arnulf Reiner. Da ging also das Interesse an das Porträt bei mir dann los. Das war aber schon ganz am Ende meines Studiums und ich habe also begonnen, nachdem ich also sehr lange abstrakt gemalt habe, dann versucht, meine Empfindungen, meine Gesichtsempfindungen, ohne mich in den Spiegel zu schauen, erstmal auf die Leinwand zu übertragen und nur das, was ich so fühle an meinem Gesicht. Und nach dieser Phase von Selbstporträtieren aus dem Inneren heraus bin ich dann nach Köln gegangen und in Köln habe ich dann vollkommen neu mich orientiert und ich wollte porträtieren lernen und habe gedacht, ich beginne, indem ich mich selbst porträtiere vor dem Spiegel, um das auch zu lernen. Und habe dann festgestellt, dass ich mir selbst ein gutes Modell bin, weil geduldig immer da und bin also
preiswerter über, als andere.
Ja, und habe also so geübt an mir und dabei festgestellt, dass ich also vollkommen vergesse, wen ich porträtiere, sondern dass es mir einfach nur wichtig war, zu übertragen, was ich sehe und möglichst genau.
Das heißt, du bist dir selbst fremd geworden in dem Moment?
Ja, auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall. Und dieses Übertragen von einem Gesicht auf die Leinwand, das waren dann die ersten Porträts, auf denen man mich dann auch erkannte. Und das ist auch die Arbeit, über die dann Peter Sloterdijk in seinen Schriften da geschrieben hat, über die Gesichtserfahrung. Mhm. Also auch über Francis Bacon und Andy Warhol und Cindy Sherman. Und da kommt dieser Begriff, dieser Auflösung, auch dieses Porträt zustande. Der Blick von innen nach außen, der aber niemanden trifft, sondern sozusagen nicht mal sich selbst, sondern in das Leere geht. Mich hat dann vermehrt die Malerei von Frauen interessiert, die sich selbst porträtiert haben. Und als ich in einer Ausstellung war in Wien im Kunsthistorischen Museum, die Ausstellung von Sophonisba Anguissola, die im 16. Jahrhundert gelebt hat und die sehr viele Selbstporträts gemacht haben, wusste ich, das ist jetzt etwas, das ist wie ein Erlebnis, das auf mich zukommen musste. Also mit dieser Malerei möchte ich mich mehr befassen. Mhm. Und
Im Grunde hast du nach Seelen, oder du bist auch eine Seelenverwandte gestoßen,
genau,
die ähnlich wie du es getan hast, sich selbst porträtiert hat,
um auch erstmal an sich zu üben. Und die kleinen Porträts, die Sophonisba Anguissola von sich gemacht hat, hat ihr Vater, der sie damals gemanagt hat, was ja schon für diese Zeit auch sehr bemerkenswert war, hat diese kleinen Porträts an die unterschiedlichen Höfe verschickt, um Aufträge zu bekommen über diese Maltechnik, die man damit zeigen konnte. Mhm. Und ich habe mich dann mehreren Künstlerinnen befasst, die Selbstporträts gemacht haben aus verschiedenen Jahrhunderten und habe festgestellt, dass im Vergleich zu den Porträts, die Männer von sich gemacht haben, die Frauenporträts inniger sind, auch nicht so selbstdarstellend, aber auch nicht psychologisch sich erforschen, sondern den Versuch gemacht haben, eine Realität von sich wiederzugeben, die anders war als die Selbstporträts von Männern. Ein Beispiel Rembrandt, der sich vorführt mit allem, was er hat und was er ist. Das habe ich bei Frauenporträts nicht festgestellt. Mhm. Und das wollte ich dann mit mir selbst nochmal versuchen, indem ich dachte, diesen Frauen näher zu kommen, male ich mich als Sophonisba Anguissola. Mhm. Und das war aber dann das letzte gemalte Porträt, das ich gemacht habe. Es ist auch in dem Buch zu sehen, weil ich bemerkt habe, dass es in dieser Form nicht mehr, für mich nicht mehr zeitgemäß ist.
Darf ich nochmal auf diesen Schritt zurückkommen, wenn du sagst, einmal, das liegt ja auf der Hand angesichts der in den vorherigen Jahrhunderten noch mal stärker als in unserem Jahrhundert klaren Rollenteilungen, dass die Männer sozusagen eine öffentliche Rolle, also eine politische, eine Geschäftsmannsrolle, eine prominente Rolle, eine gesellschaftliche Rolle gespielt haben, dass die sich, sofern sie sich selbst porträtiert haben, sich zeigen in der gesellschaftlichen Interaktion oder in der Selbstdarstellung, die auch gleichzeitig etwas über ihren Marktwert innerhalb der Gesellschaft aussagen.
Mhm.
Und die Frauen, sagst du, haben sich inniger gezeichnet. Das heißt, könnte man auch sagen, haben mehr den Blick in die eigene Psyche gewagt?
Ja, der Blick in den Selbstporträt von Frauen ist in sich gerichtet.
Mhm.
Und dadurch wohl auf den Betrachter, aber es berührt mehr.
Mhm.
Also wenn man das vergleicht, ist der Blick einer Frau auf ein gemalten Selbstporträt anders.
Aha. Das heißt inniger eigentlich.
Inniger,
also so.
Inniger, ja.
Berührender. Und
ja, so habe ich das empfunden. Mhm. Und es gibt auch wissenschaftliche Arbeiten darüber im Vergleich, die das auch belegen.
Mhm.
Und ich wollte eben dann dieses Porträt von Sofonisba an Giosola nochmal nachvollziehen oder dieses sich selbst porträtieren, indem ich mich vor die Kamera gesetzt habe und einfach nur geschaut habe. Ja.
Wie sie?
Ja, ich habe ein historisches Vorbild genommen und habe mich so hingesetzt, aber in einem Anzug. Ich habe die Kleidung umgesetzt, also sie hat so ein schwarzes Kleid mit einem weißen Kragen getragen, wie es damals in der Renaissance üblich war, und ich habe einen schwarzen Anzug angezogen mit einem weißen Hemd.
Hast nicht ihr Kostüm sozusagen
kopiert, sondern meine eigene, aber nur in den Farben umgesetzt, mit demselben Hintergrund und habe mich in die Kamera gesetzt mit einer Palette in der Hand und in die Kamera geschaut und so lange geschaut, solange ich das ertragen habe. Die Kamera war sozusagen mein Spiegel und der Blick in den Spiegel, der Spiegel auf den Betrachter, und ich wollte eben durch dieses Schauen, und das war es, was mich so interessiert hat, durch dieses Schauen jemandem ein Gefühl vermitteln, das ich auch hatte für diese Person.
Mhm.
Ja.
Mhm.
So ein Schauen in die Ewigkeit. Mhm. So.
Okay, und das würdest du so als ein Turnaround in deiner künstlerischen...
In jedem Fall.
Weil dann sich dein Interesse geöffnet hat für das Erforschen anderer Frauengestalten.
Genau, und weil ich auch bemerkt habe, dass in dieser Form von Arbeit, also ich habe leidenschaftlich gerne gemalt und die Malerei war etwas, wo ich dachte, sie wird mich nie verlassen, was ich auch noch immer sage. Ja. Also
es auch wenn es jetzt kein aktuelles...
Mal eine Zeit lang keine Zeit für Malerei gibt, weil Malerei beansprucht ebenso viel Zeit wie eine Fotoarbeit oder eine Realperformance. Aber es ist vom Empfinden und von der Aufregung, die beim Arbeiten passiert und die jeder Maler auch beschreibt, das ist ja in 12 Stunden Arbeit, ist vielleicht eine Dreiviertelstunde Aufregung, alles andere ist Handwerk, das ist bei dieser Arbeit natürlich auch genauso gegeben, sonst würde ich es nicht machen.
Mhm. Und was war die nächste Etappe?
Nachdem ich diese mehreren Selbstporträts von Künstlerinnen gemacht habe und das zuerst nur eine Videoarbeit war, habe ich das dann auch fotografisch dokumentiert, habe dazu immer ein Team genommen, von denen, also einen
ein
Fotografen, Visagisten, Stylisten, einen Kameramann, um also die so zu instruieren, dass sie den Blick, den ich selbst auf mich ja nicht richten kann, außer über den Spiegel, aber so auf mich richten konnten, dass sie den Moment mit mir, also es ist eine gemeinsame Arbeit, auch erleben und dass der Moment dann auch dieses Foto bestimmt.
Festgehalten ist.
Genau.
Mhm.
Und deshalb habe ich auch mit Polaroid begonnen zu arbeiten, weil ich sofort kontrollieren konnte, entspricht es dem Vorbild, dem historischen, entspricht es dem, was ich von mir will, kann ich das aus mir herausholen.
Mhm.
Und das funktioniert auch sehr gut. Von denen, die dabei waren, als wir die schöne Linzerin produziert haben, kann man vielleicht auch dasselbe hören. Es ist eine ganz intensive Gemeinschaftsarbeit, wo wir alle hoffen, dass wir den Punkt erreichen, den wir uns vorgenommen haben, nämlich der Blick und dieses sich Verwirklichen in dieser einen Arbeit.
Mich hat natürlich, als wir uns die ersten Male unterhalten haben, haben wir so aus ein gemeinsames Interesse und einen Bezugspunkt festgestellt, dass ich ausgehend von dem Buch eben auch mich besonders interessiert habe, für diese Arbeit an der Marlene Dietrich. Und das hat wiederum als Hintergrund, dass ich als Theaterwissenschaftler mich mal mit Frauengestalten im 19. und 20. Jahrhundert beschäftigt habe, sozusagen ausgehend von den ersten weiblichen Stars im Theater, der Sarah Bernhardt, über die Eleonora Duse bis hin zu Madonna, und zwischendurch gibt es noch so ein paar andere. Das ist eine hochinteressante Entwicklung, über die wir dann viel geredet haben. Und mit der Dietrich ist es ja, das ist ja eine mythische Gestalt eigentlich. Wie bist du auf sie gekommen? Und bevor wir gleich Ihnen einen kleinen Videoausschnitt zeigen von dieser Arbeit an der Dietrich, würde ich gern so deinen Schritt auf sie zu noch etwas genauer wissen.
Das ist aufgrund einer Einladung von Berlin gewesen, im Kulturinstitut in Podewil, die mich gefragt haben, ob ich für ein Jahr in Berlin arbeiten möchte und mich mit einer Berlinerin befassen möchte. Und ich habe dann recherchiert, wie ich das immer am Anfang tue, welche Möglichkeiten sind da, aus welchem Jahrhundert, was wäre für die Stadt wirklich interessant. Mhm.
Das war gar nicht auf die Dietrich bezogen,
sondern
es war auf eine Berliner Frau.
Mhm. Ja. Und also ich war da überhaupt nicht eingeschränkt. Mhm. Das bin ich eigentlich nie, zum Glück. Also ich darf mir die Dinge schon auch aussuchen. Und dann habe ich sehr schnell dieses Flair in der Stadt und mit der Dietrich dann so mitbekommen. Zudem war auch Dietrich ja. Mhm. Und dann dachte ich, also Dietrich, ich mache etwas über Marlene Dietrich, und das war auch ein Reiz für mich, weil erstens war es das erste Foto, mit dem ich mich als Vorbild beschäftigt habe. Vorher waren es immer Gemälde, und als ich dann so mit meinem Team darüber gesprochen habe, hat dann jemand aus dem Team gemeint, also das schaffst du nie, es ist unmöglich, geht nicht. Und das war zum Glück, das ist bei mir immer der Auslöser, wenn was so unmöglich erscheint, dann denke ich mir, das schaue ich mir erstmal an. Und dann dachte ich, wie könnte ich, also natürlich Dietrich gibt es Hunderte. Ja, allein schon diese Shows über die Dietrich, Filme über Dietrich. Und dort habe ich aber für mich keinen Ansatzpunkt gefunden. Ich dachte dann, wo ist das innigste Erlebnis über die Dietrich? Das ist bei Menschen, die gerne eine Frau sein möchten. Das ist Menschen, die auf der Bühne sind, und das sind die Transvestiten. Mhm. Und dann bin ich in eine Transvestitenshow gegangen, in ein Lokal, das ich in Köln, also seit der Zeit, wo ich da gelebt habe, kannte. Und wo die Männer auf der Bühne so wunderbar die Monroe und unterschiedliche Frauenfiguren gemacht haben. Und ich habe dann da gefragt, den Betreiber dieses Lokals, ob ich auftreten darf auf dieser Bühne als Marlene Dietrich, und ob er mir dazu, also die Bereitschaft gibt, erstens aufzutreten während der Kunstmesse für eine Woche, jeden Abend in seiner Show, und ob ich das bei ihm auch lernen kann. Und er hat spontan gesagt, ja. Also ich habe dann bei ihm im Wohnzimmer, und dann später, bis die mich auf die Bühne gelassen haben, hat etwas gedauert, also erstmal geübt, um dort auftreten zu dürfen. Und dort habe ich eigentlich dieses innere Bedürfnis, vollkommen eine andere Person sein zu wollen, gelernt und mitbekommen, wie das funktioniert. Die haben mich geschminkt, die haben mir gezeigt, wie es geht. Und es war mir aber nicht ausreichend, nur jetzt als Dietrich auf der Bühne zu sein, sondern ich dachte mir, wenn ich jetzt noch Dietrich heißen würde, dann könnte man mich in dieser Show auch so ankündigen.
Das machen wir gleich. Jetzt wollte ich erst noch mal wissen, war sie dir, du hast, davor liegt ja eine immense innere und wissenschaftliche und historische Beschäftigung mit der Figur, bevor man so weit kommen kann überhaupt. Also, daran sieht man, glaube ich, auch nochmal, dass Kunst auch richtig harte intellektuelle Arbeit ist oder sein kann eben. Und nicht nur Inspiration, denke ich. Also auch, aber...
Vor allem Arbeit.
Vor allem Arbeit eben. Ne? War sie dir sympathisch?
Ja, also Dietrich war
mir... Steckt ein Stückchen Dietrich in dir?
Nein.
Das nicht?
Nein, aber sie war mir sympathisch, weil sie eine grundanständige Frau war. Also auch während des Nationalsozialismus, nicht? Sie war... nicht käuflich, sie war politisch engagiert und das hat mir sehr gut gefallen. Also, das sind auch Frauen, mit denen ich mich gerne beschäftige.
Wenn ich eine Außenbeobachtung machen darf, ich finde schon, dass es sozusagen eine Ähnlichkeit gibt, weil diese Diszipliniertheit, mit der Dietrich arbeitet, gearbeitet hat, das ist etwas, was dich, glaube ich, auch sehr auszeichnet, dass du sehr diszipliniert und überlegt und geradlinig arbeitest.
Fanatisch, würde ich sagen.
Ja, und das war bei der, also ich habe mich mit der Dietrich auch beschäftigt und fand das dann gar nicht so fernab, dass ihr euch, wenn man so will, gefunden habt, weil das, du bist keine preußische Offizierstochter, nehme ich mal an, wenn du in Salzburg groß geworden bist, das war die Dietrich.
Aber ich bin eigentlich Oberösterreicherin.
Eben.
Ja, ich habe zwei, also meine Eltern, ein Elternteil kommt aus Eberschwang, mein Vater und meine Mutter aus Hallstatt. Also ich bin nur zufällig in Salzburg geboren, weil ich einen Monat zu früh auf die Welt kam.
Und ich finde, dass man den Oberösterreicherinnen zugute halten kann und auch den Oberösterreichern, dass sie relativ wenig mit preußischen Offizierstugenden zu tun haben.
Ja.
So wie das bei der Dietrich ja auch bis in den Tod hinein eigentlich auch war. Gut, und dann jetzt kommt dieser wunderbare Moment, auf den müssen wir natürlich zu sprechen kommen, dass deine Annäherung, um nicht zu sagen Identifikation, mit der Dietrich so weit gegangen ist, und das ist ja einigermaßen spektakulär, dass du dann auf die Idee gekommen bist, ich habe hier die Postkarten, wir haben es eben nochmal gesehen, M sucht Dietrich, heißt?
Ich habe an 500 Berliner Männer diese Karte geschrieben, M sucht Dietrich, mit der Bitte, sich zu melden und mit mir ein Gespräch zu führen. Und dann haben sich 100 von 500, die ich angeschrieben habe, haben sich 100 am Telefon gemeldet und 30 habe ich dann getroffen und da kamen einige in die nähere Wahl, so dass ich einen davon dann geheiratet habe.
Müssen Sie sich mal vorstellen. Und damit
der Auftritt,
wird man Dietrich.
Der Auftritt im Team.
War, ist dir da nicht das Herz in die Hose gerutscht mit den 30 Männern, die dir da...
Nein. Also
denen vielleicht, oder?
Die wurden gecastet, das heißt, es kam einer nach dem anderen und saß mir gegenüber und ich habe damals schon ziemlich so meine Haare blondiert gehabt, die abrasierten Augenbrauen, einen weißen Anzug, also ich... Man konnte schon meinen, dass ich mit der Dietrich irgendetwas zu tun habe oder haben möchte. Und das, was mir noch gefehlt hat, war eben der Name. Und das habe ich gleich angesprochen. Und es haben von diesen 30, haben sich 10 das überlegt und 3 hätten Ja gesagt. Und einen davon, den ich am besten besetzt fand, ja, das, und auch mein Team, wo wir gesagt haben, der ist eigentlich jetzt für die Rolle der Beste, den... ich dann geheiratet.
Du warst beim Standesamt und hast...
Ja, in Charlottenburg, war eine wunderbare Hochzeit.
Und wusste der Standesbeamte, was ihm da passiert? Oder
nein, die Einzige, die es nicht wusste, war die Standesbeamtin, denn sonst hätte sie diese
nicht Hochzeit... gemacht.
Ja, aber alle anderen, das ist ja eine Realperformance, kann man sagen, wussten das natürlich. Und meine beiden Trauzeugen, oder unsere beiden Trauzeugen waren dann die nicht geheirateten Dietrichs. Also wir haben alle mit Dietrich unterschrieben und da gibt es noch eine schöne Anekdote. Bevor es zu diesem Heiraten kam, hat die Standesbeamtin gefragt, da Sie ja nun schon auch etwas älter sind, Frau Andesner, möchten Sie Ihren Namen nicht behalten? Also 100 Gäste, Kamerateam.
Lag dir auf der Zunge zu sagen, gerade deswegen bin ich hier.
Aber ich bin so angefasst, sage ich, nicht wahr, Arnim? Ich möchte so heißen wie du und damit war das.
Arnim,
Arnim Dietrich.
Hast du Schwiegereltern dir auch eingehandelt?
Nein, Eltern von ihm haben nicht mehr gelebt, weil er eben schon etwas älter war. Mhm. Aber den Rest der Familie ja, er ist homosexuell und er hat Nichten und Neffen und die musste er erst mal fragen und die waren alle begeistert und gesagt, ja, Arnim heiratet.
Habt ihr heute noch einen guten Draht zueinander?
Ja, sehr guten, ja. Die Hochzeit, also die Ehe wurde dann annulliert, weil wir nie zusammengelebt haben. Mhm. Hochzeitsnacht habe ich alleine im Adlon verbracht, das war alles.
Wollen wir uns jetzt mal einen kleinen Ausschnitt anschauen? Passt das?
Ja.
Magst du es noch beschreiben, was auf uns zukommt gleich, wenn der Bildschirm funktioniert?
Ach so, was jetzt kommt also das, was ich als Ziel erreichen wollte, ein Auftritt im Hotel Tim, dieser Transvestitenkneipe in Köln.
Jetzt? Ist es Rollenspiel? Ist es Anverwandlung? Welcher Begriff gefiel dir besser?
Es ist eine Realperformance. Das ist eigentlich der richtige Begriff. Es ist eine Performance im öffentlichen Raum, wo die Zuschauer, die Betrachter sozusagen zu den Mitspielern werden, ohne dass sie das vorher wissen. Mhm. Also ich benütze den öffentlichen Raum für eine Performance, um meine Arbeit zu machen.
Du bist in dem Moment Schauspielerin?
Nein, es hat mit Schauspiel nichts zu tun. Es ist auch nicht wiederholbar. Also ich könnte das nicht nochmal machen, das geht nicht.
Aber du hast es immerhin hier über mehrere Abende gemacht.
Ja, aber er war immer anders, dieser Abend. Ja,
es ist gut, also das ist beim Schauspiel auf der Bühne auch. Jeder Abend ist ein anderer.
Ja, aber jetzt in diesem Fall, aber diese Arbeit selbst nochmal als Dietrich, nochmal im Team, das ging also jetzt nicht mehr.
Worauf ich hinaus will, ist es, also es gibt so, wenn sich, sag jetzt mal, wenn sich so Schauspieler einer Rolle nähern, da gibt es unzählige Methoden, aber zwei sehr bekannte. Die eine ist sozusagen die Stanislavskische oder Lee Strasbergsche Methode, dass du dich wirklich in die Figur fallen lässt, dass du versuchst, also Dustin Hoffmann hat monatelang sozusagen vor Rain Man Autismus studiert und so weiter und hat sich sozusagen das Gefühl wirklich auch in sich reingeholt, wie es ist, wenn man ist. Oder es gibt eben die Brechtsche Methode sozusagen, dass du das technisch herstellst. Dass du im Grunde immer weißt, dass du jetzt eine andere Rolle spielst und jederzeit aus der Rolle raustreten kannst, aber keine emotionalen Zustände eigentlich hast. Wie ist das jetzt bei dir, wenn du dich da als Marlene Dietrich siehst, empfindest, und das steht ja jetzt pass pro toto für ganz viele Erfahrungen, die du gemacht hast. Bist du das dann in dem Moment? Also ich finde hier zum Beispiel, deine Stimme ist anders, ganz klar. in dem Film, was du sonst sprichst.
Es ist so, dass, also erstens das war Playback, ja, und es ist so, dass es sowohl das eine als auch das andere ist. Also einerseits weiß ich, was ich will und führe sozusagen die Regie für meine eigene Darstellung. Also ist die Beobachtung vom Außen schon immer da. Andererseits ist es auch ein bisschen was Verrücktes, auch in dem Moment sich so mit der Figur befasst zu haben, dass ich dann schon auch glaube, ich bin das jetzt so. Nicht? Das ist aber schon immer mit dieser Möglichkeit, wieder auf mich zu schauen, wieder auf meine Arbeit zu schauen, vor allem bei Fotos, da ist es dann so ein Switchen. Einerseits bin ich es, andererseits spreche ich aber von meiner Arbeit auch oft in der dritten Person und sage dann, schau, wie die da schaut, das kann man so nicht lassen. Oder also es ist so, also ich gehe weg von mir, docke aber auch immer wieder an diesen Frauenpersönlichkeiten und es verbindet mich dann so eine Freundschaft zu diesen Frauen, mit denen ich mich befasse. Und
aber nicht wirklich eine Identifikation.
Nein, das würde nicht funktionieren.
Das heißt, es fällt dir auch nicht schwer, das zu beenden?
Nein, ich kann da aussteigen und befasse mich mehr meistens parallel schon mit einer anderen Rolle. Ja. Bei der Dietrich bin ich sozusagen ausgestiegen, indem ich mir von 50 Männern die Krawatte binden ließ, aber schon im Hinblick auf das Bondage der Wanda von Sacher Masoch. Also das war dann schon
die nächste Arbeit im Grunde damit verbunden. Es gibt gibt's einen gefährlichen Moment in deiner Arbeit für dich?
Also bei Wanda von Sacher Masoch gab es gefährliche Momente, weil ich ja auch im öffentlichen Raum, in einem Schaufenster zum Beispiel, so Spiele inszeniert habe, wo die Besucher, die zu mir ins Schaufenster kamen und ich als Wanda von Sacher Masoch nach einem historischen Foto geschmückt und gekleidet war, ich, also die Männer, die da, in dem Fall waren es nur Männer, die mich da besuchen kamen, ich dazu bringen musste, dass sie sich vor mich hinknien, mir den Schuh, das Schuhband öffnen, ein Gedicht aufsagen und von mir also wirklich bis zur Auflösung ins Lächerliche gezogen wird. Ja. Und da gab es schon Momente, wo ich so ein Aufflammen, eine Aggression auch gespürt habe, wenn es nicht jemand war, der das genossen hat. Und eine Sache ist dann passiert. Ich habe einen Künstler engagiert, der 3 Wochen in Graz in einem Turm im Verlies arbeiten sollte.
Der Piotr.
Und nach meinen Ansagen, die ich ihm aber nur über die Ferne gab, also sozusagen wir waren vernetzt, er konnte mich nur auf einen Monitor sehen. Ich saß im Hotelzimmer und ich habe ihm gesagt, was er malen soll und was er und wann er aufhören darf und wann er gehen kann und so weiter. Und das ging sehr gut bis zu dem Moment, wo ich bestimmt habe, dass er nicht mehr kommen soll und ich seine Arbeit von einem anderen Künstler überarbeiten ließ. Aber das war natürlich, das Regiebuch war die Venus im Pelz. Und wenn er die gelesen hätte, offensichtlich nicht gemacht, hätte er schon ahnen müssen, dass etwas in dieser Richtung passiert.
In der vertraglichen Vereinbarung war das ja eigentlich auch als Klausel vorgesehen.
Das, ich habe einen Vertrag, der ist auch in meinem Buch zu finden, mit ihm gemacht, der aus der Venus im Pelz kam, der aber auf die Kunst umgelegt wurde, also dass er arbeiten muss für mich, so wie ich es ihm sage und auch keinerlei Rechte an den Arbeiten hat, sondern die Rechte liegen nur bei mir, obwohl er sie macht. Und da kam es also schon zu einem, also da war es interessant insofern, weil sich auf der einen Seite er als devoter Künstler sehr wohl gefühlt hat und in dem Moment aber, wo seine Kunst, ja, und da gab es ein Doppelverhältnis, berührt wurde, ist das eskaliert und er wollte mich also raus aus dem Verlies, nachdem das ging, und wollte mich verprügeln. Ja, und Dann habe ich das aber schon noch mit diesem Spiel nochmal hingekriegt, aber die Freundschaft ist bis heute zu Ende, obwohl er sich jetzt schon wieder erkundigt, ob ich ihm immer noch böse bin. Also es hat letzten Endes doch funktioniert.
Das war das Projekt, was für Graz 2003...
Das mehrere Etappen hatte. Ja. Also das war nur Performen an unterschiedlichen Orten, mit Eishockeyspielern auf einem Eislaufplatz und immer Spiele mit Menschen, die für mich dann, ohne vorbereitet zu sein, irgendetwas tun mussten.
Es ist interessant, dass du meine Frage, ob es gefährliche Momente gibt oder gab in deiner Arbeit, sofort so interpretiert hast, dass du die gefährlichen Momente, die von außen kommen, auf dich gesehen hast.
Und nicht?
Ich hatte eigentlich mehr gedacht, ob es für dich einen gefährlichen Moment gibt.
Zum also, ob Aussteigen?
Du, ja, oder ob du, sagen wir mal, jetzt wenn du so lange an Dietrich arbeitest oder sie dann auch bist und an Dietrich heiratest und dich, aber im Grunde hast du es schon ein bisschen beantwortet, auch indem du gesagt hast, wie du methodisch arbeitest, dass du eben dich nicht so weit fallen lässt, dass du Sorge haben müsstest um dich selbst, dass du dich verlierst in der Rolle.
Nein, habe ich nie.
Sondern da gibt es ein Bewusstsein daneben, der eine gewisse Distanz auch schafft dazu.
Ja, das muss sein. Also sonst kann man diese Arbeit nicht als künstlerische Arbeit bezeichnen, sondern dann wäre es eine psychologisch orientierte...
Das ist nicht dein Ding.
Nein, überhaupt nicht.
Hast du gerne Distanz zu Menschen?
Ja.
Und trotzdem eine gewisse Nähe?
Ja, aber die möchte ich selbst bestimmen.
Das heißt, so die Emotionalität oder das, was jeden Menschen ausmacht, auch als einen sehr verletzlichen, einen liebenden, einen von tiefstem Herzen lachenden oder weinenden, das ist etwas, wo du um dich herum auch eine gewisse Distanz, Aura baust, wo du sagst, da gibt es zwischen der privaten Irene Andersen und der Künstlerin doch einen kleinen Wassergraben, über den man so schnell nicht drüber kommt?
Ich weiß es nicht.
So kommt es mir ein bisschen vor. Ja, ist schön. Also ich glaube, da hat man ganz schön was über die Methode auch gearbeitet. Ich würde gerne noch, bevor wir dann auch unser Publikum gern mit Fragen einbeziehen, ich würde gerne noch eine weitere Etappe deiner Arbeit, es sind leider eben nur wenige zu schaffen. Wir können zwei Wege gehen. Einmal würde mich nochmal diese Arbeit an Donny Illustre interessieren, oder aber auch, weil das vielleicht so ein ganz anderes Beispiel ist, man könnte ja jetzt meinen, eine Feministin bist du übrigens nicht, glaube ich, ne?
Doch.
Ja? Mhm. Ah, dann lass uns darüber nochmal reden. Das überrascht mich jetzt.
Ja.
Würdest du dich als Feministin bezeichnen?
Ja.
Aha. Das ist schon eine Linzerin, das ist auch mal ein feministisches Manifest.
Ja, also abgesehen davon, dass der Begriff des Feminismus ähnlich vielschichtig ist wie der des Sozialismus, da beziehen sich ja auch zwischen Gerhard Schröder und den Jungsozialisten viele drauf. Ne? Und bei Feminismus ist das, glaube ich, auch so. Oder dann sag, was ist für dich Feminismus?
Ja, sich für die Rechte der Frauen einzusetzen, auf der Seite der Frauen zu sein, ja, in jedem Fall. Und die Möglichkeit, dass eine Frau dasselbe machen kann wie ein Mann, dass es auch gleich entlohnt wird, dieselbe Anerkennung hat. Und ich habe während meines Studiums und bis zu meinem Studium so viel an Diskriminierung erfahren. Ja. Alleine schon, dass ich studieren konnte, war so ein enormer Schritt. Weil eben Frauen damals in den Akademien noch gar nicht gerne gesehen waren, sodass also für mich also der Feminismus wirklich wichtig ist.
Mhm. Aber steht das, was du jetzt beschrieben hast, nicht mittlerweile in jedem Parteiprogramm demokratischer Parteien mit Ausnahme der FPÖ?
Ja, nützt nur nichts.
Ja. Also das darüber hinausgehende ist dann...
Das ist immer noch anders, als es da steht.
Ja. Und insofern, also auch das, was am feministischen Engagement auch kämpferisch ist, ist aber auch etwas, wo du sagen würdest, das ist auch dein Ding mit.
Ja.
Findest du eine Quotenregelung zum Beispiel richtig? Also so, dass man sagt, 50% der Parlamentssitze müssen von Frauen besetzt sein?
Finde ich schon gut.
Findest du richtig? Gut. Das finde ich ein klares Bekenntnis auch zu so einer feministischen Position. Muss ich jetzt drüber nachdenken, warum mich das überrascht hat. Aber weiß ich jetzt diese Position von mir. Also vielleicht nochmal zu der Frage, die wir jetzt beide gemeinsam entscheiden können, oder vor allem du entscheidest. Wollen wir noch so ein Beispiel für dein in die Rolle eines Mannes schlüpfen nehmen, um so ein
Mozart?
Ja, Mozart? Mhm. Mozart passt auch zu diesem Jahr. Ein Mozart passt immer. Also, da schauen wir jetzt nach dieser CD und DVD und während die Karin das freundlicherweise einlegt, sagst du vielleicht was zur Vorgeschichte, was sehen wir gleich?
Ich habe ein kurzes Videoclip gemacht mit Musik, wo ich Mozart als Frau und als Rockmusikerin zeige.
Was ist für dich, also mein Mozart ist für nahezu alle Menschen faszinierend, ist ein besonderes Moment bei dir?
Was mir so gut gefallen hat, ist, dass Mozart so feminin gewesen sein muss. Also im Vergleich jetzt zur Musik zu Beethoven ist das ein absolut femininer Mann gewesen. Mhm. Ja.
Cool, Alex. Look at him.
Fällt mir doch noch eine Frage ein, die ich mir gestern so gestellt habe. Bedarf es Sympathie oder zumindest Neutralität, um für dich, damit eine Rolle, eine Figur in Frage kommt, mit der du dich beschäftigst? Oder wäre es auch denkbar, dass du dich versuchsweise so mit einer Person beschäftigst, die dir grundunsympathisch ist. Also sagen wir mal, ein bisschen durchgeschimmert ist ja auch jetzt eine politische Haltung bei dir. Maggie Thatcher war sicherlich eine sehr umstrittene Politikerin, auch im negativen Sinne. Ist Maggie Thatcher zum Beispiel, wäre das eine Figur, die dich interessiert?
Nein, ich kann es jetzt nur so beschreiben, dass ich ja so letztes Jahr Wiener Frauen City Lights gezeigt habe. Und da hatte ich 12. Mhm. Und ich habe also jede Lebensgeschichte sehr genau recherchiert, habe mich auch auf eine Musikwissenschaftlerin verlassen, nachdem ich eine Musikerin noch haben wollte und habe die auch gemacht. Also das war fertig, die Plakate waren gedruckt. Und dann habe ich erfahren, dass diese Künstlerin mit 56 der NSDAP beigetreten ist und ich habe sie rausgenommen. Mhm. Daher sind es nur 11. Mhm. Also das spielt für mich schon eine Rolle. Auf jeden Fall. Ja, ich möchte niemanden zum leuchtenden Vorbild machen. Mhm. Und meine Arbeit, und so heißt ja auch der Titel der Ausstellung, Leuchtende Vorbilder, und deshalb möchte ich mich schon mit ihnen.
Gut, unter dieser Werkgruppe, wenn ich mal so, da leuchtet mir das sofort ein. Aber sagen wir mal, jetzt die Beschäftigung beispielsweise mit der Dietrich war ja jetzt nicht unter dem Aspekt leuchtendes Vorbild, sondern das war eine Studie, oder wie du gesagt hast, eine Realperformance. Und wenn ich mir jetzt mal vorstelle, also wäre es für dich denkbar, dass du eine Studie, eine Realperformance zu einer Frauen- oder Männerfigur unternimmst, wo du...
Leni Riefenstahl, nein, zum Beispiel.
Nein. Mhm. Aber jemand, der interessant ist, weil er so böse ist?
Ja, böse, hässlich, alt, alles, ja. Mhm. Also das Böse.
Also Leni Riefenstahl nicht wegen der politischen Haltung.
Ja, genau.
Haltung,
das also ist
wo
für mich,
Nähe zum Faschismus oder
genau,
so.
Genau, wo das verwendet wurde. Ja. Also das,
aber zum Beispiel eine Gestalt, die oder ein Mensch, der auf Abwege gerät.
Eine Mörderin.
Böses, eine Mörderin. Also eine Gesche Gottfried. Sagt sie dir was?
Nein.
Gesche Gottfried ist eine Frau, die im 18. Jahrhundert, ich glaube, 7 oder 9 Männer umgebracht hat.
Ja.
Der Fassbinder hat einen Film über sie gemacht. Mhm. Und die ist, ich kenne die Geschichte natürlich deswegen, weil sie eine Bremerin ist. Es gibt heute noch in Bremen den sogenannten Spuckstein der Gesche Gottfried. Da gehen die guten Bremer gehen dran vorbei und spucken aus, weil die Gesche Gottfried dort hingerichtet worden ist, nachdem sie ihren Mann oder ihre 2 Männer, ihren Schwiegervater, ihren, weiß ich nicht, Onkel und Großonkel und sonst was, alle mit Rattengift um die Ecke gebracht hat. Und im Grunde, der Fassbinder hat diesen Fall studiert. Und es gibt ein sehr gutes Theaterstück, mittlerweile auch eine Oper von der Adriana Hölsky über die Gesche. Das ist eine Frau, die zur Mörderin wurde, weil die repressiven Verhältnisse, unter denen sie gelebt hat, so waren, dass sie eben nicht gelitten hat, sondern dass sie sozusagen aggressiv wurde. Mhm. Also wäre das eine interessante Figur für dich?
Zum Arbeiten nein, aber ich beschäftige mich natürlich auch mit solchen Themen, weil es mich auch interessiert, wie kommt jemand zu so etwas und da hinein, aber zum Umsetzen nicht.
Mhm. Okay. Ja, leider ist der private Teil unseres Gesprächs, den wir veröffentlicht haben, fast schon zu Ende. Es sei denn, Sie stellen gar keine Fragen, dann machen wir so weiter. Aber ich möchte Ihnen die Gelegenheit geben, dass Sie jetzt zu dem, was wir gesagt haben oder zu dem, was wir noch nicht gesagt haben, dass Sie fragen. Es gibt Mikrofone, die von unseren freiwilligen Helferinnen und Helfern rumgebracht werden. Wir zeichnen es nämlich auf und Sie können das über in 2-3 Tagen steht alle Veranstaltungen des Kepler Salons stehen auf der Website www.kepler-salon.at und können als Audio-File nachgehört werden. Also Sie können sich auch mit der Frage, wie funktioniert eine Herzklappe, beschäftigen, indem Sie den Kepler Salon von vor einer Woche nachhören. Und das können Sie auch nachhören alles. Wo ist die erste Frage? Dort. Bitte.
Ja. Sie sprachen schon ein paar Mal von einem Team. Wie groß muss ich mir das Team vorstellen, ist die erste Frage. Und die zweite, ich stelle mir vor, dass so eine Produktion sehr teuer ist. Wie finanzieren Sie das? Dankeschön.
Ja, mein Team ist je nach Bedarf, sind es 12 oder 18 Personen, die da am Set sind. Und finanzieren tue ich es oder kann ich es mit Hilfe von Sponsoren, mit Vorabankäufen, mit Hilfe von den Einnahmen von Projekten, die ich vorher gemacht habe. Also ich rückinvestiere dann eben.
Das ist jetzt ein relativ stabiles Team. Gibt es Menschen, mit denen du sehr, sehr lange schon zusammenarbeitest, ja, oder ist das immer so etwas projektgebunden?
Es ist natürlich auch projektgebunden, weil je nach Bedarf ich unterschiedliche Fotografen und Kameraleute beschäftige und Visagisten, aber es gibt so wie meine Ausstatterin zum Beispiel oder mein Produktionsleiter, die sind ziemlich fix schon über Jahre bei mir. Ja.
Die Entwicklung war ja vom Selbstporträt bis hin zu Persönlichkeiten, die real existieren, die interessant sind. Was ich mich noch gefragt habe, ist, gibt es auch so eine Tendenz hin zu Personen, zu irreal, also zu Fantasiepersonen, also Personen, die vielleicht nur in der Literatur vorkommen oder zu Personen, die Sie vielleicht als ideal ansehen würden? Also würden Sie auch Porträts machen von nicht existenten Personen?
Habe ich schon gemacht, Cyberface. Es war eine Interpretation auf das Klonen von Menschen. Und ich habe also eine Figur, die Rachel aus dem Film Blade Runner dann genommen als Vorbild.
Was ist dann anders als bei historischen?
Es schafft eine größere Interpretationsfläche, weil es ja kein direktes Vorbild gibt.
Erfordert noch mehr Fantasiearbeit eigentlich.
Ja.
Warten Sie kurz auf das Mikrofon.
Ich brauche kein Mikrofon.
Nee, wir, Sie nicht, aber wir.
Danke. Ich hatte vor uns die Künstlerin nicht verstanden, den Namen, die für Sie Vorbild war für Ihre Frauenporträts, für Ihre Selbstporträts.
Die Sophonisba Angiusula. Sophonisba ist der Vorname, Angiusula.
Und,
bitte? Das ist die, die mit dem, die der Van Dyck noch gemalt hat und gezeichnet hat, als sie schon über 80 war.
Ja, der Name ist mir leider nicht bekannt, aber ich hatte an Michel Lebrun gedacht und an Angelika Kaufmann.
Ja.
Die waren bestimmt auch für Sie.
Ja, ich habe mich auch mit, also in dieser Serie habe ich mich mit Sophonisba Angiusula befasst, mit Angelika Kaufmann, mit Gwen John aus England, mit der Frida Kahlo.
Ach, Frida Kahlo, das ist so. Und waren da auch Frauen dabei, die nicht gemalt haben?
Nein.
Es gab eine Ärztin im 16. Jahrhundert.
Stimmt, die Van Hemmessen, meinen Sie?
Nein, eine Deutsche.
Eine Deutsche, keine Holländerin mehr.
Nein, eine Deutsche, warten Sie mal, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Und es gab die Malerin Maria Sibylla Merian.
Ja, über sie habe ich schon eine Arbeit gemacht, und zwar als Wissenschaftlerin habe ich sie mehr fokussiert, denn als Zeichnerin und Illustratorin, aber ihr Lebensweg war natürlich ausgesprochen interessant, ja.
Dorothea Erxleben. Ihr Vater war Arzt, denn sie war die Erste, die ihren Doktor an einer Universität machen konnte und zu einer Zeit, wo Frauen überhaupt noch nicht studieren.
Ja. Von ihr habe ich noch nicht gehört.
Der Nachname klingt nach Thüringen.
Ja, ja.
Ja.
Gut, das war.
Ja, danke.
Ein kundiger Hinweis. Wen beschäftigt noch eine Frage? Das? Ein schöner Linzer?
Okay, ich bin zwar kein Linzer, aber ein Wiener, aber wohne in Linz. Oh. Also bin ich ein Linzer. Folgendes würde mich interessieren, es gibt ja in der Performance-Kunst seit mindestens, würde man sagen, 30 Jahren etliche Frauen an der Spitze. Marina Abramović wäre ein gutes Beispiel, gefällt mir persönlich zum Beispiel sehr gut. Wo würden Sie sich ungefähr einreihen? Also mir ist aufgefallen zum Beispiel, dass die Personen, die Sie sozusagen, ich weiß nicht, spielen kann man ja nicht sagen, sondern veranschaulichen oder oder sich anverwandeln, ganz, ganz bekannte Persönlichkeiten sind, als sozusagen Eyecatcher, die im Kulturbereich sowieso jeder kennt. Also ist mir jetzt nur aus dem Gespräch hier aufgefallen, weil ich Ihr sonstiges Werk nicht so kenne, offen gestanden. Wo würden Sie sich einreihen, wenn Sie jetzt zum Beispiel auch eine Maria Lasnik nehmen, die jetzt 80 ist, als Malerin, eine Marina Abramovic oder viele deutsche Performerinnen, die schon seit 30 Jahren zum Beispiel Verschiedenes machen, mit ihrem eigenen körperlichen Präsenz, mit ihrer psychischen Präsenz, Themen, die teilweise sehr schwierig sind, sehr viel Schwarz-Weiß-Fotografie. Wo würden Sie sich da ungefähr einordnen, sage ich nicht, ja, sondern wie würden Sie sich empfinden im Kreis dieser Damen?
Also Performance ist bei mir ja ganz anders als bei Marina Abramovic, weil sie plante ihre Dinge genau, nimmt eine Bühne und performt dann nach einem Konzept mit einem Partner oder für sich allein. Ich bin bei meinen Performances ausgesetzt in einem realen Raum, ja, der es ist wie eine Frage stellen und man bekommt eine Antwort oder ich werde gefragt und antworte, aber durch Agieren, sich ausagieren im realen Raum. Zum Beispiel bei der Arbeit über die Ursula K., die zum Beispiel eine Arbeit war, also diese Frau kannte niemand, ja, das war eine Ausstellung in der Galerie Brunnhofer, eine Frau, die in einem Fotolabor als Sekretärin arbeitet, die noch lebt und die ich gefragt habe, ob ich in ihren Kleiderschrank darf und sie mir lernt, wie sie sich frisiert. Und ich habe dann ihr Leben, soweit ich es konnte, nachvollzogen an den Orten, wo sie sich bewegt hat und das alles filmen und fotografieren lassen und habe das aber dann auch weitergespielt in eine Richtung, von der ich nicht weiß, ob sie dieses Leben auch so lebt an den Samstagnächten, die ich dann damit hineinbezogen habe. Und da ist es interessant zu sehen, wenn ich in diese türkische Diskothek, die ich da gegangen bin, was passiert dort? Ist das für den Film, den ich da mache, wirklich interessant, ja, weil alles von mehreren Kameras aufgenommen wird? Oder war das jetzt umsonst? Also dieses Risiko habe ich bei meiner Arbeit immer, weil es mit Menschen zu tun hat, die oft nicht eingeweiht sind.
Silvia? Bei jetzt den Beispielen von den Filmen und dann jetzt vorher in der Galerie noch, hat sich mir so die Frage gestellt, wo beginnt eigentlich dann wirklich die Arbeit, die dann auch später verkauft wird? Mhm. Weil das hat ja irgendwie so ein Element der Dokumentation. Ist es dann eigentlich eine künstlerische Arbeit, die Dokumentation zu zeigen? Oder ist es wo, ist es der Akt an sich des Produzierens der Polaroids? Also ist das auch schon der Akt der Kunst an sich? Also wo ist es Recherche und wo wandelt es sich zu dem Element eigentlich des Kunstwerkes?
Also die Zeit der Recherche, des sich damit befassen, ist oft sehr lang. Dauert oft Monate, Jahre manchmal, bis ich dann so weit bin, dass ich sage, den Punkt habe ich erreicht, wo ich über diese Figur etwas machen möchte. Und dann überlege ich, wie ich es wähle, ob es nur ein Video wird oder ob es ausschließlich Fotos sind, Polaroids, oder ob ich beides mache an diesen Tagen, wo ich produziere. Und der Output sind eben Dokumentationen, sowohl Filme als auch Fotos und Nachinszenierungen nach den Vorbildern in Form von Polaroids. Und das, was die Galerie zeigt, ist sowohl als auch eine Dokumentation, um zu zeigen, wie es zu diesen Fotos, die dann da gezeigt werden und verkauft werden, kommt.
Wann ist eine Arbeit für dich gelungen? Also wann ist ein Glücksmoment von da, wo du sagst, das ist jetzt...
Das ist eine interessante Frage. Ja. Ich habe ja immer ein Vorbild, ein reales, ein Foto oder ein Gemälde. Und wenn ich mir einbilde, dass ich da ganz nah dran bin, so nah wie möglich, sowohl innen als auch äußerlich, dann spüre ich das, aber das spüren auch alle Mitarbeiter. Mhm. Dann sagen wir, das haben wir. Mhm. Und wenn wir es haben, dann weiß ich genau, welche Mimik ich hatte, welche Muskelanspannung da war im Körper, im Gesicht, welches Gefühl, was ich denken muss, um so zu schauen und wo. Und wenn dann der Fotograf, der da sitzt, wenn ich nicht den Selbstauslöser betätige, was ich auch oft mache, sondern den Fotografen, mit dem ich dieses Vertrauensverhältnis habe, und wenn auch das Publikum, das ich gerne dazu einlade, da ist und so eine Konzentration entsteht, was Sie vielleicht auch miterlebt haben, dann erreicht man diesen Punkt.
Und der ist dann aber auch nicht wiederholbar, oder?
Nein, das wird eingefroren. Es wird ein Gefühl eingefroren und es kulminiert in diesem einen Moment. Dieses Schauen ist nur dann so möglich und sollte hoffentlich auch so berühren, wie ich mir das wünsche, wie ich wiederum von dem Vorbild berührt bin. Also es geht einfach um Empfindung.
Und davor liegt oft ein Versuchen und an sich annähern, ja, aber nicht zufrieden sein.
Ist auch manchmal so, dass ich sage, ich kann es nicht mehr.
Tag?
Ich denke, ich habe das jetzt verloren, es ist weg, kann es nicht mehr. Und das ist eine große Verzweiflung. Wenn da 15 Leute drauf warten und ich bin absolut unglücklich und unzufrieden und es geht nicht mehr. Und dann gibt es einen Punkt, wo sich mein Wissen über diese Figur und über eine Empfindung und eine Geschichte in meinem Leben so deckt, dass es geht. Und das ist oft wirklich ganz harte Arbeit.
Und das Publikum, das dabei ist, ist für dich aber, ist es ein wichtiges Element?
Ja,
oder ein,
die Hoffnung, dass es gelingt, ist ein wichtiges Moment.
Ja, aber meine, oder verändert die Produktionsbedingungen in dem Sinne, dass es ein Stimulans ist für dich?
Nicht bei jeder Figur. Wir haben schon Arbeiten gemacht, wo das gar nicht ging mit Öffentlichkeit.
Das wusstest du dann auch, das mache ich nicht.
Also zum Beispiel habe ich eine Mutter Gottes, eine spanische gemacht, weil ich gefunden habe, dass es keine Mutter Gottes für die Kunst gibt. Also habe ich jetzt für eine Ausstellung, die ich in Malaga zeigen werde, eine Mutter Gottes der Kunst gemacht. Und das war so eine intime Arbeit, dass also da auch manchmal, obwohl die mich anschauen, auch wegschauen müssen, weil das, da muss so eine Verzweiflung auch hineinkommen, und das ist manchmal auch unangenehm. Ja. Es geht, also das ist unangenehmer als nackt sein.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Bei der schönen Linzerin war das Publikum ganz wichtig.
Ja, das war auch ganz toll.
Auf dem Weg zum weiblichen Linz.
Ja, es war großartig. In Linz zu arbeiten war wirklich großartig und ich möchte mich auch wirklich bedanken. Also die Stadt hat mich so toll getragen, das war sehr schön.
Schön, das nehmen wir gerne mit einem inneren Applaus zur Kenntnis. Ich würde noch gerne, wenn Sie jetzt nicht noch Fragen haben, ich würde gern von dir noch wissen etwas über deine Pläne. Und woran arbeitest du im Moment? Also ich habe vorhin gemerkt, dass du hast gesagt, du bist mit einer Sache beschäftigt und gedanklich aber oft schon bei der bei der nächsten. Also bei der Dietrich war schon der Gedanke an die Venus im Pelz auch in deinem Hinterkopf. Und du hast sogar Verbindungsglieder geschaffen. Was ist so eine nächste Etappe?
Es sind zwei Dinge, an denen ich arbeite. Einmal schließe ich eine Arbeit, an der ich schon 2 Jahre arbeite, nächstes Jahr ab, und zwar am Dach des Naturhistorischen Museums stehen Wissenschaftler, aber keine Frau, und ich stelle mich als eine Wissenschaftlerin, als Ida Pfeiffer, neben den Humboldt, mit dem sie kommuniziert hat.
Ida Pfeiffer, die Reisende?
Die Reisende, erste österreichische Frau, die so Reisen gemacht hat.
Und nach Madagaskar auch, unter anderem.
Genau. Und einen großen Fundus für das Naturhistorische Museum auch eingebracht hat. Und sie wurde nicht bedacht, und das möchte ich also darauf aufmerksam machen. Also es wird eine 2-Stunden-Performance am Dach des Hauses. Und parallel dazu beschäftige ich mich jetzt schon seit einigen Monaten mit der Fotografie von einem Fotografen, der 1909 bis 1939 in Wien ein Atelier betrieben hat. Das ist der Franz Xaver Setzer, der die gesamte Kunst- und Kulturszene fotografiert hat, ganz großartige Porträts gemacht hat von Schauspielerinnen, Opernsängerinnen, Schriftstellern, Regisseuren. Also ich sage jetzt mal Giacomo Puccini, Max Reinhardt, die Jeritza, die Bleibtreu, Stefan Zweig. Und dieser Fundus, der da existiert, noch immer existiert in einem Atelier, in seinem Atelier, der 25.000 nicht ausbelichtete Glasplatten hat, einige hundert geprintete Fotos aus der Zeit, der wurde mir jetzt angetragen, ob ich damit arbeiten möchte. Man dachte zuerst, ich würde vielleicht damit also so arbeiten, wie man meine Arbeit eben kennt, indem ich in unterschiedliche Rollen gehe. Aber ich möchte jetzt zum ersten Mal die Seite, also der Kamera, wechseln und selber fotografieren. Und zwar möchte ich die Kunst- und Kulturszene Wiens 100 Jahre später spiegeln und dann beides zusammen ausstellen und schauen, wie ist das jetzt, wie hat sich das verändert und was hat jetzt Bedeutung, was war vor 100 Jahren von Bedeutung.
Interessant. Diese Arbeiten kann man dann eben auch in Wien sehen. Das ist von Linz aus ja durchaus machbar. Ich habe jetzt noch eine spezielle Frage, da muss ich aber aufstehen dazu, ganz kurz und hier um die Ecke gehen. Ich wollte unser Publikum heute Abend anteilnehmen lassen an einem Geburtstagsgeschenk, was ich von freundlicherweise von Frau Andessner bekommen habe, das ich bis heute nur andächtig immer angeschaut habe, aber allen Verführungen, die davon ausgegangen sind, widerstanden habe. Weil ich gesagt habe, irgendwann müssen wir darüber noch mal reden, das tun wir heute. Und zwar habe ich eben, ja wie jeder Mensch, einmal im Jahr Geburtstag. Und die Irene kam freundlicherweise in meiner Einladung nach und hat mir diesen Schuh geschenkt, der aus Schokolade besteht. Und dazu musst du jetzt nochmal die Geschichte erzählen. Vielleicht ziehst du auch an und ich fange an dran zu knabbern. Erzähl.
Ja, es war eine Schuhausstellung in Bonn und die Ausstellung hatte den Titel Der Schuh als Kunst- und Fetischobjekt und ich war eingeladen zu dieser Ausstellung, weil ich selbst eine Sammlung von Schuhobjekten habe, von Künstlern gemachte Schuhe und der Direktor der Kunsthalle Klaus Honneff hat mich eingeladen und gefragt, ob ich nicht auch ein Schuhobjekt machen möchte. Und ich hatte eigentlich keine Idee, weil ich mit Schuhen so viel zu tun hatte. Bis ich dann dachte, na, der Titel, der Schuh als Kunst- und Fetischobjekt, was ist eigentlich der Inbegriff von Fetisch? Was würde mir gefallen? Was Schokolade essen? Ein Schuh aus Schokolade, das wäre es. Ja, und dann habe ich einen Schuhdesigner gefragt, ob er mir eine Form macht für einen Pöms, den man dann auch in Schokolade gießen kann. Das ist die Vorgeschichte. Und dann habe ich einer Frau diesen Schuh angezogen und mein allererstes Video gedreht, in dem ein Mann einer Frau diesen Schuh vom Fuß isst.
Und die Schuhgröße ist 37, glaube ich?
Nein, die ist 39,5.
Ich bin immer noch auf der Suche nach der Frau, der ich... Aber vielleicht ergibt sich das noch im Kulturhauptstadt ja sonst eigentlich danach. Oder sonst esse ich den Schuh auch vielleicht alleine, aber vielleicht hebe ich ihn auch als ein wunderbares Andenken auf. Was vielleicht auch etwas ungewöhnlich ist jetzt, aber das soll auch meine besondere Affinität zu diesem Abend und zu dir als Künstlerin deutlich machen. Ich bin vor ein paar Tagen, habe ich mir nochmal überlegt, also die leuchtenden Beispiele in der bildenden Kunst und dann bin ich auf eine Rezension gestoßen von einem Autor, der gerade sehr gelobt wird, dessen Buch sehr gelobt wird und da geht es um das Leuchten und das Licht und ich hoffe, dass du das Buch noch nicht hast, weil ich dir das als Dankeschön gerne schenken möchte, persönlich die Entdeckung des Lichts von Ralf Böndt. Ich habe es noch nicht gelesen, kann es also nicht garantieren, dass es so gut ist, wie die Rezensenten es beschreiben. Aber es handelt sich nicht um die Oberösterreichischen Nachrichten oder die Kronenzeitung, der ich die Rezension entnommen habe, sondern um seriöse Zeitungen. Hoffentlich ist niemand da von der Presse. Insofern darf ich dir das geben.
Dank.
Mich ganz herzlich bedanken für den wunderbaren Abend. Einen herzlichen Dank auch an Sie, dass Sie gekommen sind. Und kommen Sie wieder, wenn die Frösche quaken oder Sie der Frage nachgehen wollen, ob Sie allein im Kosmos sind. Und insgesamt bietet das Programm bis zum Ende des Jahres noch allerlei Überraschendes. Und kommen Sie gut nach Hause.